Herzlich grüßen von unserer Gemeinde in Unna Königsborn. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und für das Privileg, dass ich die Predigt in diesem Gottesdienst halten darf. Ich werde wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende, und das bleibt auch so, mit dieser Gemeinde verbunden bleiben. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier zum Glauben gefunden, ich habe hier meine wunderschöne Frau kennengelernt, ich habe hier die Taufe angenommen. Ich wurde von vielen treuen Männern und Frauen im Glauben unterrichtet, von der Kinderstunde bis zur Jugend. Und dafür bin ich Gott von Herzen dankbar. Und das werde ich wahrscheinlich auch nie vergessen. Und an dieser Stelle ein großes Dankeschön an all die Menschen, die sich auch in mein Leben hinein investiert haben. Ich hatte wahrscheinlich nie die Möglichkeit, das so zu sagen, deswegen tue ich das jetzt hier. Ich bin Gott von Herzen dankbar und hoffe, dass er euch segnet als Gemeinde und vor allem die Menschen, die auch mich begleitet haben auf meinem Weg. Wir wollen heute einen Text aus dem ersten Petrusbrief uns ansehen, aus dem ersten Petrusbrief Kapitel 2, die Verse 9 bis 10. In einem Film mit dem Titel Unknown Identity, wo Liam Neeson die Hauptperson spielt, wacht ein amerikanischer Agent mitten in Berlin auf und weiß nicht, wie er dorthin gekommen ist. Er weiß auch nicht wirklich, wer er ist und was er dort in Berlin macht. Also keine Ahnung in Bezug auf seine eigene Identität, keine Ahnung in Bezug auf seinen Auftrag. Liebe Gemeinde, so ein Jubiläum ist ein guter Moment, um Gott von Herzen Danke zu sagen für all das Gute, was er euch als Gemeinde in den letzten Jahrzehnten geschenkt hat. Es ist ein Grund zur Anbetung. Aber vielleicht ist so ein Jubiläum auch ein guter Moment, um sich einmal als Gemeinde selbst zu reflektieren. Es ist ein guter Moment, sich einmal wirklich von Gottes Wort her bewusst zu fragen, was sind wir eigentlich und warum sind wir hier? Was ist die Identität unserer Gemeinde? Und wozu sind wir hier an diesem Ort seit 30 Jahren? Und wenn Gott will, auch noch weitere 30 Jahre und darüber hinaus. Und genau das wollen wir in dieser Predigt tun, um uns gewissermaßen damit zu beschäftigen, mit diesen beiden Fragen, was ist eigentlich die Berufung der Gemeinde in dieser Welt und auch hier in Soest? Und was ist ihre gottgeschenkte Identität? Und dazu wollen wir uns diesen Text anschauen, diese zwei Verse aus 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10, und ich lese jetzt Gottes Wort für uns. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Der erste Petrusbrief dreht sich vor allem um eine Frage. Wie sollen wir als Fremdlinge, als Menschen, die ihr Bürgerrecht im Himmel haben, in dieser Welt leben? Was sollen wir tun? Und diese Frage prägt den gesamten Brief. Und das bildet auch den Kontext unseres Textes, den wir uns jetzt ansehen werden. Und Petrus ruft seinen Lesern zu, vergesst nicht, wer ihr seid. Vergesst nicht eure Identität, vergesst nicht eure Berufung und euer Fundament. Und darum wollen wir uns jetzt auch beschäftigen, damit wollen wir uns beschäftigen, nämlich dass die Gemeinde eine einzigartige Identität hat, einen einzigartigen Ursprung und eine einzigartige Berufung. Es beginnt mit einer einzigartigen Identität. Unsere Welt besteht aus unzähligen Kulturen, selbst innerhalb eines Landes. Ja, wir haben die warmherzigen Westfalen und die Bayern und die Baden-Württemberger und so weiter. Wir haben also unterschiedliche Kulturen mitten in Deutschland schon. Teilweise sogar unterschiedliche Sprachen in Deutschland. Aber auch andere Werte. Es werden andere Dinge als wertvoll, als bedeutend wahrgenommen in verschiedenen Ländern und Kulturen. In der einen Kultur ist der Fleiß, die Arbeit sehr wichtig. In Deutschland die Pünktlichkeit. In anderen Ländern steht die Familie ganz oben. Und der berufliche Erfolg auch. Jede Kultur hat gewissermaßen ihre Identität. Aber mitten in dieser Welt, umgeben von unzähligen Kulturen, stellt Gott seine Gemeinde als himmlische Gegenkultur mit einer einzigartigen Identität. Sie ist von ihrem grundlegenden Wesen her ein Fremdkörper in dieser Welt. Licht mitten in der Finsternis. Die angebrochene neue Schöpfung inmitten der alten Schöpfung. Sie ist die erkaufte Braut Christi mitten in einer von Sünde versklavten Welt. Und Petrus spricht über die Identität der Gemeinde und er fasst sie so zusammen in Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk, das Gott gehört. Ja, ihr aber, ja, im Gegensatz zu den Menschen, die nicht zu Jesus gehören, die sich an Jesus stoßen. Und Petrus zählt hier mehrere Bezeichnungen auf. Und er hat diese Beschreibung nicht selbst erfunden, sondern er zitiert hier Gott. Und zwar aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19, wo Gott sich dem Volk Israel offenbart am Berg Sinai, dass er gerade gerettet hat. Und er gibt diesem Volk, das er aus der Sklaverei herausgeholt hat, eine neue Identität. Und er sagt dort in 2. Mose 19, Vers 5, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Ja, Gott, er hat Israel nicht einfach nur errettet aus der Sklaverei. Mit der Errettung entstand ein neues Volk mit einer einzigartigen Identität. Der Exodus war nicht einfach nur die Rettung, sondern auch die Entstehung eines Volkes, das Gott erlöst hat mit einem großen Ziel, nämlich ihn zu verherrlichen. Nun, wir alle wissen aus der Geschichte des Alten Testaments, dass Israel dieser Aufgabe nicht nachgekommen ist. Ja, das Alte Testament zeigt das sehr deutlich. Sie haben nicht auf die Stimme ihres Gottes gehört, sich von ihm abgewandt. Sie vergaßen, wer sie sind und was ihre Berufung ist. Aber Petrus zitiert jetzt diesen Text hier und macht deutlich, dass Gott ein neues Volk erschafft. Auf der Grundlage eines größeren Exodus. Eines neuen Exodus. Und dieser Exodus hat in Christus stattgefunden. Eine neue Rettung hat stattgefunden. Und deswegen darf dieses Volk, dieses neue Volk, darf diese Attribute tragen. Und deswegen nennt Petrus die Gemeinde ein auserwähltes Geschlecht, was nichts anderes bedeutet, als dass die Gemeinde eine neue Menschheit darstellt, den Anbruch einer neuen Schöpfung. Sie ist ein Zeichen riesiger Hoffnung in einer Welt, die von Finsternis geplagt ist. Und dieses Geschlecht, diese Menschheit besteht nicht mehr aus einer einzelnen ethnischen Gruppe, sondern ist eine Zusammensetzung von Menschen aus allen Sprachen, Nationen und Kulturen vereint in Christus. Ein römischer Geschichtsschreiber berichtet davon, dass die Gemeinde, die christliche Kirche im ersten Jahrhundert eine riesen Überraschung war für ihre gesamte Nachbarschaft. Warum? Weil in dieser neuen Gruppe plötzlich arm und reich, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, freiwillig zusammenkamen. Sowas war nicht normal. Aber durch das Evangelium entsteht eine Gemeinschaft, die gleichermaßen von größter Unterschiedlichkeit und tiefster Einheit geprägt ist. Eine Gemeinschaft, die dieser Welt fremd ist deswegen. Und dann nennt Petrus die Gemeinde ein königliches Priestertum. Die Priester im Alten Testament waren dazu berufen, in der Gegenwart Gottes zu dienen. Sie waren dazu berufen, Menschen zu Gott zu führen. Die Gemeinde ist ein königliches Priestertum. Ihr gesamtes Leben, alles, was sie tut, soll ein Gottesdienst für Gott sein. Gottes Ehre soll das höchste Ziel von allem sein, was die Gemeinde tut. Und was bedeutet das auch? Es bedeutet auch, dass wir als Gemeinden dazu berufen sind, Menschen in die Anbetung, ja ins Staunen über Gott zu führen. Und dann bezeichnet Petrus die Gemeinde als heilige Nation. Die Gemeinde ist das Volk Gottes, das Gott durch das Blut seines Sohnes vollkommen rein gemacht hat. Sie ist heilig und er hat sich eine Nation gebildet, die abgegrenzt von der Welt ist, die komplett anders ist. Aber dass wir eine heilige Nation sind, bedeutet nicht, dass wir uns aus der Welt zurückziehen, sondern dass wir Salz und Licht sind in der Welt. Wir sind in die Welt gesandt, weil wir heilig gemacht wurden. Durch Christus. Und zuletzt nennt Petrus die Gemeinde ein Volk zum Besitztum, ein Volk, das Gott gehört. Die Gemeinde ist Gottes Eigentum. Sie gehört ihm allein, sie ist wertvoll in seinen Augen. Er ist der König und sein Wort hat die höchste Autorität in seinem Volk. Aber diese Bezeichnung zeigt uns auch, wie wertvoll die Gemeinde in Gottes Augen ist. Sie ist sein wertvolles Eigentum. Er ist voller Eifersucht, wenn es um seine Kinder geht. Er hat sie für sich erlöst und er freut sich an ihr, weil sie für ihn wunderschön ist. Sie ist der Tempel, den er sich ausgesucht hat, um darin zu wohnen. Und ich möchte dir, bevor wir weitergehen, eine Frage stellen. Was macht diese Beschreibung mit dir, die Gott hier gibt? Hast du dich schon mal gefragt, da ist der dreieinige Gott, der von Ewigkeit her als Vater, Sohn und Geist existiert und der in sich selbst vollkommen glücklich, vollkommen zufrieden und eine perfekte Freude hat, in sich selbst. Hast du dich schon mal gefragt, woran sich dieser Gott freut? Und dieser Text hier zeigt uns, woran er sich freut. Denn dieser Text ist fast wie ein Liebesgedicht, das der dreieinige Gott an seine Gemeinde schreibt. Ihr seid mein königliches Priestertum, ihr gehört mir. Ja, in Zephania 3, Vers 17 sagt Gott, ich juble über dich mit großem Jubel. Ich freue mich an dir mit großer Freude. Meine Frage an dich ist heute Morgen, teilst du diese Freude Gottes an seiner Gemeinde? Teilst du diese Freude? Es ist eine eindrucksvolle Beschreibung, die Gott hier gibt von seinem Volk. Die Gemeinde ist Gottes erlöstes, heiliges Volk. Und dieses unsichtbare, weltweite Volk findet den konkreten Ausdruck in der sichtbaren Ortsgemeinde, hier in Soest, in Unna und wo auch immer. Dort, wo Heiligkeit, die Trennung von Sünde, Mission, Gehorsam und Liebe zum Wort Gottes und untereinander konkret ausgelebt werden. Jede einzelne Ortsgemeinde muss sich diese Identität bewusst machen. Und ich glaube, dass es deshalb wirklich entscheidend ist, vielleicht gerade an solch einem Jubiläum, sich selbst mal als Gemeinde zu reflektieren. Und zwar auf diese gottgeschenkte Identität. Denn das wird sich automatisch auf unser Denken und Handeln als Ortsgemeinde auswirken. Unsere Identität bestimmt unsere Praxis, ob wir wollen oder nicht. Gemeinden können, genauso auch wie einzelne Christen, ihre gottgeschenkte Identität aus den Augen verlieren und stattdessen eine Ersatzidentität annehmen, die nicht von Gott und seinem Wort, sondern von etwas anderem definiert wird. Ja, die ersten Leser unseres Briefes, sie lebten in dieser Welt, obwohl sie nicht von dieser Welt waren. Sie waren Fremdlinge und sie standen vor dieser Entscheidung, ihre Identität entweder von Gott bestimmen zu lassen, der heilig ist, oder aber von der sichtbaren Realität, in der sie lebten. Und John Stott, ein englischer Theologe, hat einmal zu Recht darauf hingewiesen, dass die größte Tragödie innerhalb der Kirchengeschichte wohl die Tendenz von Gemeinden ist, ihre Identität als himmlische Gegenkultur zu vergessen. Wir vergessen das. Gemeinden können ihre Identität aus Traditionen, kulturellen Gewohnheiten und Überzeugungen von Menschen herleiten. Sie können ihre Identität von Werten und Zielen ihrer Umgebung bestimmen lassen. Sie können sich eine Identität durch Größe, finanzielle Stabilität, besondere Veranstaltungen oder irgendwelche besonderen Dienstbereiche kreieren. Aber Gottes Wort zeigt uns etwas anderes, nämlich dass Gott seiner Gemeinde eine Identität schenkt, und zwar aus seiner Gnade heraus. Es ist eine Identität, die wir nicht verdienen können, aber die er uns schenkt und die uns unterscheidet von allem, was es in dieser Welt gibt. Aber ich denke, wir können hier auch auf eine eher persönliche Ebene gehen. Jeder Mensch in diesem Raum und auf dieser Welt, ob Christ oder nicht, ob alt oder jung, wird sich irgendwann in seinem Leben unbewusst oder bewusst diese Fragen stellen. Wer bin ich? Woher komme ich? Und wo will ich hin mit meinem Leben? Was bestimmt mein Leben? Und wir nehmen verschiedene Dinge, um diese Frage zu beantworten, was mich bestimmt. Es kann mein Job sein, es kann mein Verdienst sein durch meinen Job, es kann mein Lebensstil sein. Mein Dienst in der Gemeinde kann es sogar sein. Kind Gottes, in deinem Leben geht es mehr als um einen guten Job, eine gute Ehe und gehorsame Kinder. Es geht um mehr als ein schönes Haus, tolle Erlebnisse und die richtigen Klamotten. Du bist Teil von etwas unbeschreiblich Großem, etwas, was schon lange vor deiner Geburt begann und was auch noch lange nach deinem Tod bestehen wird. Nämlich Gottes Volk, sein Königreich. Und du bist Teil davon. Du gehörst zu seiner Nation, zu seinem Priestertum, du bist sein Eigentum. Und diese Perspektive, ich möchte dir das deutlich machen, diese Perspektive ist unglaublich befreiend in einer Welt, in der es immer mehr Verwirrung, Orientierungslosigkeit und Unsicherheit gibt, auch im Bereich Identität. Habe ich als Kind Gottes eine felsenfeste Identität in Christus, die mir nichts rauben kann und niemand. Ich brauche sie mir nicht erarbeiten und verdienen, sondern bekomme sie geschenkt von Gott durch Glauben. Aus Gnade bin ich sein geliebtes Kind, Erbe der größten Verheißung, königlicher Priester und Bürger des himmlischen Jerusalems. Und das steht fest. Nicht mein Job, nicht mein Verdienst, auch nicht mein Dienst in der Gemeinde, sondern sein Wort, das er in Christus über mich ausgesprochen hat, bestimmt, wer ich bin, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Aber schauen wir uns mal an, was diese Identität für Konsequenzen mit sich bringt, vor allem für die Gemeinde. Und das ist nun das Zweite, also einzigartige Identität. Und das Zweite ist eine einzigartige Berufung. Mark Twain soll einmal gesagt haben, die zwei wichtigsten Tage in unserem Leben sind der Tag, an dem wir geboren werden, und der Tag, an dem wir herausfinden, was die Bestimmung unseres Lebens ist. Dieser Satz lässt sich in gewisser Weise auf uns Christen und auch auf uns als Gemeinde anwenden. Hast du dich schon mal gefragt, warum diese Gemeinde hier existiert? Warum ist sie da? Das ist schon eine sehr entscheidende Frage. Die Frage danach, warum man als Gemeinde gerade hier ist, an diesem Ort, zu dieser Zeit. Und gewissermaßen gibt uns Petrus hier immer noch in Vers 9 die übergeordnete Berufung der Gemeinde Jesu. Er schreibt hier in Vers 9, ihr seid aber ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wozu existierst du? Wozu bist du auf dieser Erde als Kind Gottes? Was ist die Aufgabe dieser Gemeinde? Die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns aus der Finsternis ins Licht gebracht hat. Ja, Petrus zitiert hier wieder das Alte Testament, Jesaja 43. Und was meint Petrus mit Tugenden? Er gebraucht diesen Begriff, um Gottes Herrlichkeit in seiner Gesamtheit zu beschreiben. Gottes perfekte Eigenschaften, sein Wesen, sein Charakter. Die Gemeinde ist dazu berufen, Gott in dieser Welt groß zu machen, durch ihre Worte und Taten. Sie ist dazu da, Gottes Liebe, Heiligkeit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu verkünden, durch ihr Reden und Handeln. Und wie tun wir das? Wie tun wir das? Nun, natürlich, indem wir Gottes Evangelium verkündigen. Wir sollen Gottes gute Nachricht weitergeben im Gottesdienst, in unseren Beziehungen, in der Familie, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft. Ja, Gott offenbart seine Herrlichkeit durch sein Wort. Und deshalb müssen wir uns als Gemeinden für eine Verkündigung einsetzen, die vom Wort Gottes her ausgeht und ins Leben der Menschen spricht. Also eine Verkündigung, die sowohl bibeltreu als auch alltagsrelevant ist. Aber ich glaube, Gott fordert uns hier noch mehr heraus. Gott hat nämlich vor, seine Herrlichkeit vor den Augen der Welt sichtbar zu machen, und zwar durch unser gesamtes Leben als Ortsgemeinde, unser gesamtes Leben als seine Kinder. Ja, und deswegen schreibt Petrus ein paar Verse später, in Vers 12, schreibt er dies: Führt euren Wandel unter den Nationen gut. Warum? Damit sie euch sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Wahrheit, die wir verkünden, soll unsere eigenen Herzen ergreifen und schließlich auch in unsere Hände fließen, sodass unser gesamtes Leben ein großer Gottesdienst wird. Wenn man auf der A7, ich glaube, es ist die A7, wenn man auf der A7 Richtung Süden unterwegs ist, fährt man irgendwann, wahrscheinlich einige von euch auch schon, an einem riesigen Schild vorbei, auf dem folgende Botschaft steht: Ich liebe dich, Gott. Ja? Ein Schild sichtbar für alle, die auf der Autobahn unterwegs sind. Mit einer ziemlich deutlichen Nachricht. Geschwister, die Gemeinde ist eigentlich nichts anderes. Die Gemeinde ist nicht einfach nur der Ort, wo sich Christen zusammenschließen, weil sie den gleichen Glauben teilen. Es ist der Ort, wo Gottes Liebe sichtbar werden soll, wenn sich Menschen einander vergeben und annehmen, Sie ist der Ort, wo Gottes Herrschaft sichtbar werden soll, weil hier sein Wort geachtet und verkündet wird. Sie ist der Platz, wo Menschen einen Geschmack davon bekommen, dass Gott heilig ist. Eine in Liebe vereinte Gemeinde ist wie ein riesiges Plakat mitten in der Welt, das verkündet, dass Jesus gekommen ist, um uns zu erlösen. Das sagt Jesus in Johannes 17. Sie sollen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Eine Gemeinde, in der sich Menschen trotz aller Unterschiede einander annehmen und vergeben, ist wie ein großes Schild, das darauf hinweist, dass Jesus echten tiefen Frieden gebracht hat, mitten in einer Welt voller zerbrochener Beziehungen. Eine Gemeinde, die in allem, was sie tut, nach echter Heiligkeit strebt und Gottes Wahrheit hochhält, ist wie ein gigantisches Poster, das andere darauf aufmerksam macht, dass es einen herrlichen König gibt, der unsere Anbetung verdient. Mit anderen Worten, Geschwister, wir sind als Christen und als Ortsgemeinde dazu da, um die Aufmerksamkeit unserer Mitmenschen nicht auf uns, sondern auf unseren Gott zu lenken. Auf seine Größe, auf seine Liebe, auf seine Heiligkeit. Wir sind dazu da, die Aufmerksamkeit unserer Freunde durch unser gesamtes Leben auf das zu lenken, was Gott in Jesus für uns getan hat. Ihr seid hier in Soest, um Gottes Größe vor den Augen eurer Mitbürger und Nachbarn sichtbar zu machen. Ihr seid in Soest, um Menschen durch euer Handeln und Reden auf den aufmerksam zu machen, der euch durch seinen Sohn ein für alle Mal befreit hat. Darum sind wir hier. Vielleicht gebrauche ich ein anderes Bild dafür. Diese Welt ist das große Theater der Herrlichkeit Gottes. Es geht in erster Linie um ihn, um seine Ehre, dass er groß gemacht wird. Und wenn wir dieses Bild weiterdenken, dann hat die Gemeinde eine ganz besondere Rolle innerhalb dieses Theaters bekommen. Als neue Menschheit, umgestaltet in das Bild seines Sohnes, sollen wir Spiegel seiner Herrlichkeit sein. Als Priestertum und heilige Nation sollen wir seine Heiligkeit reflektieren in unserem Handeln. Und als Volk, das von ihm geliebt ist, sollen wir seine Liebe widerspiegeln. In der Art, wie wir miteinander umgehen, in der Art, wie wir fremde Menschen aufnehmen. Und ich hoffe so sehr, dass wir alle merken, wie unglaublich groß das ist, was Petrus hier schreibt. Es gibt keine bessere und schönere Jobbeschreibung als diese. Wir sind als kleine Wesen dazu berufen, das herrlichste Wesen mit unserem Leben wiederzuspiegeln. Dafür wurdest du gemacht. Es ist ein unverdientes Privileg und es gibt nichts Größeres. Dass wir als Gemeinde und als Kinder Gottes diese Berufung haben dürfen. Wir sündige Menschen werden von dem heiligen Gott gerettet und als ob das noch nicht reicht, sagt er auch noch zu uns, du sollst mich mit deinem Leben verherrlichen und widerspiegeln. Und ich glaube, und damit komme ich zum Ende dieses Punktes, ich glaube, dass hier aber auch eine ganz herausfordernde Frage für uns steht als Gemeinde. Macht es einen Unterschied, ob wir als Gemeinde in dieser Stadt sind oder nicht? Würde Gottes Licht an diesem Ort weniger erstrahlen, wenn wir nicht da wären? Sind wir dieses Plakat mitten in unserer Stadt, das Gottes Wahrheit, Liebe, Heiligkeit und Gerechtigkeit verkündet? Und von da ausgehend sich zu fragen, was können wir als Gemeinde tun, um seine Herrlichkeit hier am Ort, hier in Soest oder in Unna oder egal wo wir sind, sichtbar werden zu lassen. Wir können es machen, wenn wir seine Wahrheit hochhalten, die Menschen frei machen kann. Und wenn wir eine Liebe untereinander leben, die mit menschlichen Mitteln nicht erklärbar ist. Wir machen einen Unterschied, wenn wir Gottes Berufung neu für uns annehmen und seine geschenkte Identität nicht vergessen. Und dazu müssen wir uns immer wieder an das Fundament unserer Gemeinde erinnern. Und das ist das Letzte, nämlich dass die Gemeinde ein einzigartiges Fundament hat. Einzigartige Identität, Berufung und Fundament. Vor einigen Jahren gab es eine riesige Debatte darüber, dass einige unserer Nationalspieler die deutsche Nationalhymne gar nicht so sehr oder nur sehr unmotiviert mitsingen. Vor allem, wenn man das mit den Italienern vergleicht. Die singen würden, als würde es um ihr Leben gehen. Ja, sie singen mit Hingabe, mit Leidenschaft. Die Nationalhymnen erinnern die Spieler daran, zu welcher Nation sie gehören. Sie erinnern sie, wenn man so will, an ihre Identität. Ja, an ihre Identität. Und man kann Petrus' letzte Worte in diesem Text als eine Hymne bezeichnen. Im Urtext ist es nämlich formuliert wie ein Gedicht in Vers 10. Das ist praktisch das zweite Gedicht in unserem Text. In Vers 9 und 10. Er zitiert wieder das Alte Testament, diesmal den Propheten Hosea, und er formuliert wie ein Lied, wenn er schreibt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst kein Volk wart, jetzt aber ein Volk seid, die ihr einst keine Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das malt uns Petrus vor Augen, Gottes unverdiente Erlösung. Gott hat uns aus der Finsternis ins Licht gebracht. Er hat aus Menschen, die weit weg waren, sein geliebtes Volk gemacht. Er hat aus Menschen, die Rebellen waren, die Feinde waren von ihm, königliche Priester gemacht. Und er hat Menschen, die nur Hass und Ablehnung für ihn übrig hatten, hat er plötzlich sein geliebtes Volk gemacht. Und er freut sich über sie mit großer Freude. Die ersten Leser unseres Briefes standen in der Gefahr, genau das zu vergessen. Sie standen in der Gefahr, ihre Identität zu vergessen, wer sie sind in dieser Welt, nämlich Fremdlinge, herausgerufen von Gott mit einer ganz besonderen Berufung. Und Petrus erinnert sie immer wieder daran, dass Gottes Güte und Barmherzigkeit, dass sie das erlebt haben, dass sie erlebt haben, wie Gott sie herausgerufen hat aus der Welt. Er erinnert sie an das Evangelium, und das tut er an dieser Stelle wieder. Um unsere Identität und Berufung nicht zu vergessen und um wirklich auszuleben, was wir sein sollen, brauchen wir das Evangelium im Zentrum unserer Gemeinde und unseres Lebens. Das hier ist das Lied, das wir als Gemeinde niemals aufhören werden zu singen. Denn das Lied, das wir in alle Ewigkeit singen, ist das Lied des Lammes, das uns erlöst hat. Gemeinden müssen das Evangelium im Zentrum halten. Sie müssen es verkünden und sie müssen es einander sagen. Damit seine Liebe immer mehr unser Tun, unser Schaffen immer mehr prägt. Christus und sein Kreuz müssen im Zentrum stehen und nicht unser Tun, nicht unser Schaffen oder unsere Gaben. Sobald eine Gemeinde das Kreuz verlässt, verliert sie Christus, seinen Auftrag und auch einander aus den Augen. Und deswegen müssen wir am Evangelium festhalten. Wir müssen dieses Lied singen, singen und singen, bis wir einmal als weltweite, universale Gemeinde vor Christus stehen und es singen werden, alle gemeinsam. Und das Lamm preisen werden für seine Erlösung, die es uns gebracht hat. In einer Gemeinde, wo das Kreuz im Mittelpunkt steht, wird Gottes Herrlichkeit sichtbar werden, weil wir dann neu verstehen, wer wir sind, woraus uns Gott befreit hat und wozu wir letztendlich auf dieser Erde sind. Und das wünsche ich euch als Gemeinde von ganzem Herzen, dass Gott euch ganz besonders segnet, dass ihr hier an diesem Ort wie ein riesiges, für alle zu sehendes Schild seid, auf dem Gottes herrliche Liebe und seine Größe erstrahlt. Gott segne euch. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten.